Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblings-Ozean-Dekaden-Podcast mit mir, Annabelle, und
mit mir, Eva. Hi, schön wieder mit dir zu sprechen.
Wir starten heute direkt mit einem kulinarischen Experiment. Und zwar, okay, wir sehen uns, aber diesmal deine Augen. Oder stell dir einfach nur vor, dass du in einem Restaurant sitzt, wo gedämmertes Licht ist, der Kellner bringt am Nachbartisch ein super, super gut riechendes Gericht vorbei. Da riechst du dann Knoblauch, Spaghetti, Chiliöl und aber auch perfekt angebratene Shrimps. Läuft dir da das Wasser im Mund zusammen? Ja oder nein?
Nein. Soll ich dir sagen, warum? Ich habe noch nie Shrimps gegessen.
Ja, bitte. Ich habe nämlich schon gedacht. Ja?
Also ich habe noch nie Shrimps gegessen. Nee, ich bin ja Vegetarierin geworden, als ich 16 war. Und bei uns gab es zu Hause keine Shrimps. Jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich komme ja aus so einer norddeutschen Dorf. Da gab es mal die gleichen fünf, nicht die gleichen fünf Gerichte, aber so viele, die ähnlich aufgewachsen sind, können das so nachvollziehen, denke ich. Ja, Shrimps gab es da nicht.
Grünkohl.
Und wenn, dann hätte ich das, glaube ich, nicht gegessen, als ich irgendwie Kind war oder so. Und dann jetzt als Vegetarierin stellt sich mir gar nicht mehr so die Frage. Also, genau. Also ich weiß gar nicht, wie die schmecken. I don't know.
Okay, super. Ich habe nämlich genau ungefähr das von dir erwartet. Warum ich das heute anspreche, ist, dass die meisten Menschen tatsächlich gar nicht wissen, dass Shrimps mit Abstand die meistkonsumierten Meeresfrüchte sind. Meeresfrüchte finde ich sowieso ein super komisches Wort, aber okay. Und der Hunger nach Shrimps ist gigantisch und wächst auch noch. Es ist nämlich eine Industrie, die ein massiv ökologisches Problem hat und auch ein ethisches Problem. Und das ist halt eigentlich so groß, dass es halt auch Leute bei uns eigentlich betrifft.
Ja, gerade auch wegen, weil viele Leute das ja schon essen, ne? Also es sind ja die wenigsten, die kein Fischfleisch konsumieren. Dementsprechend bin ich gespannt, was du jetzt noch weiter erzählst.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich gar nicht so sehr der Shrimp-Konsum an sich, sondern tatsächlich eher die Zucht. Denn früher wurden Shrimps halt im Meer gefangen und waren sozusagen ein Luxusgericht. Heute stammen aber über 80% aus gigantischen Aquakulturen, vor allem in Südostasien, Thailand, Vietnam, Lateinamerika sowie Ecuador. Und dort werden die Shrimps in künstlichen Teichen angelegt oder aufgezogen. Und um diese Teiche anzulegen, werden tatsächlich riesige Flächen von Mangrovenwäldern abgeholzt.
Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo du hin willst. Das betrifft aber doch bestimmt nur die Shrimps, die dann später wirklich für Gerichte verwendet werden, richtig, um an Menschen zu verkaufen? Oder betrifft es auch so Themen wie Aquaristik? Weil da halten ja auch viele Shrimps in Aquarien. Weißt du das zufällig? Obwohl ich mir vorstellen kann, dass die eher auch schon in Aquarien gezüchtet werden, weil das dann ja kontrollierter ist und weil man da auch so Parasiten und so einfacher in den Griff bekommt.
Ich kann mir vorstellen, dass es hier eher so um diese ganzen Riesengarnelen und sowas alles geht.
Ja, okay.
Die man im Supermarkt findet.
Okay, also Mangroven werden dafür abgeholzt. Vielleicht können wir kurz drüber sprechen, was Mangroven sind. Darauf willst du bestimmt hinaus, oder?
Ja.
Das sind ja quasi die, ja, so kann man das Wälder nennen? Ja, schon, ne? Küstenwälder, die mit ihren Wurzeln so Strukturen im Wasser bieten, die viele als Brutstätte zum Beispiel für Fische genutzt werden. Und gerade wenn man über Blue Carbon spricht, also quasi über Kohlenstoff, der im Meeresgebieten gespeichert wird, da spielen Mangrovenwälder auch eine wichtige Rolle. Richtig?
Super Antwort. Du hast gewandelte Gedanken gelesen. Genau, und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass Mangroven auch vor allem vor Tsunamis schützen in diesen Regionen. Und wenn du halt diese Mangrovenwälder abholzt, dann rodest du das natürliche Schutzschild der Region ab. So, das ist die eine Sache. Dann werden diese Shrimps natürlich auch auf engstem Raum gezüchtet. Das heißt, da werden tonnenweise Antibiotika und Chemikalien ins Wasser gelassen. Und weil die meisten Shrimps in Salzwasser leben, wird zusätzliches Salz hinzugegeben und nach ein paar Jahren ist der Boden, wo diese Aquakulturteiche angelegt werden, so verseucht und übersalzen, dass sie aufgegeben werden müssen und dann wird einfach ein neuer Teich gebuddelt.
Krass, also, okay, das wusste ich so genau noch nicht. Also der, vielleicht um das nochmal klarer zu machen, ich weiß nicht, ob das mit dem Kohlenstoff gerade richtig rübergekommen ist. Man kann sich das also quasi so vorstellen, man hat einen Wald, der wirklich wichtig für uns Menschen ist, weil eben Kohlenstoff aus der Umwelt gebunden wird in diesem Wald und gleichzeitig gespeichert wird in Form von Wäldern. Und ganz genau so ist es ja auch in den Mangrovenwäldern. Also die entnehmen CO2 aus der Umgebung, was wir als Menschen ja eben nicht können. Wir produzieren ja CO2. Und die entnehmen die und gleichzeitig speichern die ganz viel Kohlenstoff, dadurch, dass sie den Stamm ausbilden und die Wurzeln ausbilden. Und Mangroven bilden auch sehr komplexe Wurzelsysteme, wo sehr viel CO2 gespeichert ist. Und wenn man das Ganze abholzt, dann hat man zwei Effekte. Und zwar A, wird nicht mehr CO2 aus der Umwelt gebunden. Und B, wird, also dieser ganze Kohlenstoff, der da drin gebunden ist, der wird ja auch meistens irgendwo wieder verbraucht und wieder der Umwelt zurückgegeben. Zum Beispiel, keine Ahnung, indem man das verbrennt oder so. Also kann man sich das ein bisschen so vorstellen, als würde man einen Wald abholzen und da einen Schweinestall hinsetzen.
Genau.
Richtig? Nur halt eben auf Küstenfläche bezogen.
Ja.
Und das mit dem Übersalzen finde ich auch spannend, weil das bedeutet ja auch, dass das System langfristig geändert wird, sodass sich da wahrscheinlich kein natürlicher Mangrovenhalt wieder erholen könnte, selbst wenn man irgendwie an die nächsten hunderte von Jahren denkt.
Ja, weiß jetzt nicht aus dem FF, wie schnell Mangroven wachsen, aber schätze ich auch eher relativ langsam.
Ja, wahrscheinlich weiß man es auch wirklich so nicht, weil diese Schrimpszuchten, die wird es ja auch noch nicht so super lange geben. Also ich tippe mal auf 30 Jahre, 40 Jahre oder so.
Ja. Genau, und was der dritte Pfeiler sozusagen ist, dass Shrimps, was viele vielleicht nicht wissen, sind tatsächlich kleine, aber gierige Raubtiere und für die Zucht brauchen sie extrem viel Protein. Und dieses Protein wird oft aus tonnenweise wildem Fisch gefangen. Also hier wieder Sardinen, Sardellen, Makrelen und die wiederum werden dann zu Fischmehl verarbeitet, was dann an die Shrimps verfüttern wird. Also wir verfüttern Fische an Shrimps, um Fischprodukte sozusagen herzustellen. Und das nennt man den Shrimp-Paradox. Also plündern wir, ja genau, die Ozeane, zerstören die Nahrungskette, um sie dann in Plastikbecken zu schmeißen, wo wir Shrimps hochziehen. Und das ist auf jeden Fall alles andere als nachhaltig.
Ja, also wir haben drei Probleme. Einmal Mangrovenwälder, die Kohlenstoffsenken sind. Dann sind diese Mangrovenwälder gleichzeitig auch Tsunamischutz in Küstenregionen. Und wir zerstören gleichzeitig Nahrungsketten, Ökosysteme für die Futterproduktion von Shrimps.
Genau, und
die Umweltbelastung durch die Chemikalien.
Kann es ja auch sein, dass du lokal antibiotische Resistenzen oder so aufbaust im System.
Also das steht alles auf unserer Negativliste für Shrimpszuchten. Und auf der Plusliste steht, weiß ich nicht, ist lecker oder und rentabel. Wahrscheinlich ist es komplexer, es ist immer so dahergesagt. Ne? Wahrscheinlich hat es auch was mit der Wirtschaft vor Ort zu tun und so weiter. Genau, okay.
Ja, weil natürlich Fischmehl eine suboptimale Futterquelle ist, aus dem ökologischen Standpunkt her, hat man versucht, diese Shrimps auch vegan zu ernähren. Also hat man Soja genommen und das quasi als pflanzliche Proteinquelle genommen. In vorherigen Studien, und das ist so ein bisschen, worauf ich heute hinausziele, ist Shrimpfutter, wurde aber tatsächlich gezeigt, dass die Shrimps schlechter wachsen und Sojaanbau an sich hat ja auch nicht unbedingt den besten Ruf, wenn wir jetzt an auch wieder Rodung des Amazonasgebiets denken. Und um sich diesem Problem zu stellen, also gibt es vielleicht eine Alternative zu Fischmehl, was aber nicht Soja ist, haben sich Teams aus Gießen zusammengesetzt. Und zwar haben wir ihr einmal eine Kooperation vom Fraunhofer-Institut für Mikrobiologie und angewandte Ökologie und auch die Justus-Liebig-Universität in Gießen. Das Auf jeden Fall fand ich auch wieder cool, so, es ist natürlich wieder eine deutsche Gruppe, aber auch wieder als Ansatz, es muss nicht immer ein Meeresbiologie-Institut sein, das irgendwie einen Ansatz auf Umweltschutz, Meeresschutz und so weiter und so fort hat.
Ich finde, es muss nicht nur sogar so sein, sondern es ist sogar wichtig, dass man interdisziplinär arbeitet, weil, naja, WissenschaftlerInnen haben halt jeder so eigene Nischen, aber die Systeme, in denen wir arbeiten, sind einfach mehrdimensional. Also da kann man sich eben nicht nur auf die Ökologie betrachten oder auf die Molekularbiologie, sondern man muss das holobiontisch, also ganz einheitlich betrachten, und dazu braucht es mehr Personen mit mehreren Expertisen. Ja, aber was haben die ForscherInnen denn dort ausgeheckt?
Und zwar sitzen die Forscher dort auf, und ich weiß nicht, ob du das noch ekliger findest als Shrimps, auf die schwarze Soldatenfliege und nicht unbedingt auf die Fliege selber, sondern auf die Fliegenlarven. Denn diese Insektenlarven sind super Biotransformatoren, also sie fressen Abfall, ökologischen Abfall, in dem Fall jetzt zum Beispiel Biomüll, und verwandeln diesen Biomüll blitzschnell in hochwertiges Eiweiß, was wiederum auch so ein bisschen, jetzt kommt wieder ein großes Wort, Kreislaufwirtschaft abzielt. Und zwar haben die Forscher 3 verschiedene Abfälle getestet. Einmal Kakaoschoten aus der Schokoladenproduktion, Apfelreste von Saftprodukten und dann auch noch auf Kartoffelschalen. Ich glaube, das sind ganz normale Kartoffeln, denn Süßkartoffelschalen wurden auch in einer vorigen Studie getestet. Also, ja, im Endeffekt fand ich diese Analogie spannend, dass Shrimps sozusagen die Insekten des Meeres sind. Also man sagt ja oft, das zu Zooplankton, aber vielleicht, wenn man eher auf Fische abzielt, kann man Shrimps in dem Sinne sehen. Und diese quasi Meeresinsekten werden dann gefüttert mit Insekten wie Fliegen.
Okay, also in der Studie geht es darum, ein alternatives Futter für die Shrimps zu finden. Und das könnten eben diese Insekten sein, die wie so kleine, wie so kleine Kompostwürmer sind und aber alles in Proteine umsetzen, statt zu Kompost verarbeiten. Okay.
Diese Fliegen wurden gezüchtet in einem Gewächshaus und Klimakammern in Gießen. Sie haben in der Studie beschrieben, dass sie eine Bodenfeuchtigkeit bei exakt 70% eingestellt hatten. Also genau, diese 3 Gruppen wurden quasi angezüchtet und dann als Kontrollgruppe haben sie den Shrimps auch noch später dann standardisiertes Laborfutter irgendwie gegeben, weil man ja immer eine Art von Kontrollgruppe braucht.
Mhm.
Gut, das so ein bisschen zum Methodenteil, da wollte ich heute nicht zu lange drin ausarten. Und deswegen jetzt, was meinst du, fanden die Fliegen bzw. dann die Shrimps Schokolade am besten, die Apfelsaftreste oder eventuell sozusagen Pommes?
Also, wenn ich an Insekten denke, dann könnte ich mir vorstellen, dass die auf den Apfelsaft abfahren und es gut finden, weil so süß ist. Aber man muss ja drüber nachdenken, was die Shrimps dran gerne mögen. Und die mögen ja proteinreiches Futter, richtig? Und ich habe natürlich keine Ahnung, woraus die Insekten am besten Proteine machen können. Oder zu was die das am besten verwerten. Ich tippe auf die Kartoffelschalenreste, also die Pommes-Insekten, dass die am ehesten Proteine herstellen. Einfach, weil wenn ich jetzt von einem Menschen ausgehen würde, der Muskeln aufbauen will, wären es wahrscheinlich auch Kartoffeln statt Apfelsaft und Schokolade. Vielleicht ist es zu simpel gedacht. Ich bin keine Chemikerin.
Nee. Ja. Aber auf jeden Fall erstmal richtig. Was trotzdem im ersten Teil der Studie super spannend war, war, dass alle Bioabfälle deutlich signifikant schlechtere Wachstumsraten hatten als die Kontrollgruppe mit dem Standardfutter für diese Larven. Die Larven waren mit dem Bioabfällen, hatten deutlich langsamere Entwicklung, waren deutlich kleiner und wogen am Ende auch deutlich weniger. Am schlechtesten schnitt der Apfeltrester ab. Also das ist, wie gesagt, wenn man Apfelsaft presst, das Apfelmaterial, was übrig bleibt, dann gefolgt von Kakaoschalen und am besten quasi vom Gewicht und Schnelligkeit der Wachstumsrate und so weiter, schnitten die Kartoffelschalen ab. Das ist jetzt ein bisschen morbide, aber im Endeffekt haben die Larven den Müll gefressen und sind dann gestorben und wurde dann an die Shrimps gefüttert. Weil die aber so schockiert waren, dass die mit den Agrarabfällen so deutlich kleiner und langsamer und generell schlechtere Werte hatten, haben sie dann, wenn man einen zweiten Blick dann nochmal auf die Daten geworfen hat, aber herausgefunden, dass die Kakaoschalen und Apfelreste extrem reich in Ballaststoffen waren, wie Lignin und Pektin. Das ist wohl für die Larven extrem schwer zu verdauen und liegt sozusagen wie so ein Stein im Magen. Dazu kommt noch, dass halt eventuell bei so Obstprodukten sozusagen, weil ja Kakaoschoten auch an einem Baum wachsen, ein kritischer Faktor ist, ob da Rückstände von Pestiziden oder Insektiziden drin sind, die natürlich dann quasi schädlich wären für die Larven selber.
Ja, das ergibt Sinn, ja. Man da natürlich erst später drüber nachdenkt, aber ja.
Habe ich auch erstmal nicht so dran gedacht, ne?
Mhm.
Dass man vielleicht Bio und nicht Bio testen müsste, aber das muss man tatsächlich gar nicht, weil die Studie betont, dass eventuell die Larven sogar die Insektizide und sowas alles nicht aufgenommen haben. Das heißt, sie sind im Endeffekt so ein Entgiftungsmechanismus quasi haben, bevor das wiederum an die Shrimps verfüttert wird. Das heißt, sie ziehen quasi die Pestizide aus dem Biomüll raus oder aus dem Agrarmüll. Diese Pestizide werden dann aber bleiben nicht in ihrem Körper, aber wandern dann und wandern nicht in das Shrimpfutter ein. Jetzt frag mich aber nicht, wo die Pestizide hinkommen, ob sie die jetzt irgendwie veratmen oder ausscheiden oder irgendwie sowas, weil dann hast du ja im Endeffekt einfach nur eine Verlagerung der Pestizide. Aber sie landen auf jeden Fall nicht in dem Körper. So, also Pestizide könnte sein, aber ist scheinbar nicht so wichtig. Der zweite wichtige Punkt ist, dass tatsächlich die Agrarlarven, obwohl sie kleiner waren und schlechter gewachsen sind und all der ganze Krimskrams, bessere Proteinzusammensetzungen hatten als das Standardfutter für die Larven. Also, dass sie sozusagen einen Lean Proteinanteil hatten. Für die Zuhörerinnen, die vielleicht Bodybuilding betreiben, sagt das vielleicht etwas, dass man im Endeffekt den Proteinwert war trotzdem höher, obwohl sie kleiner und langsamer gewachsen sind.
Kann man dann sagen, dass die für die Shrimps an sich, also für die Larven, ist das natürlich, ob das gut ist oder nicht, ist natürlich schwierig, aber die Larven an sich vertragen das Futter nicht so gut und wachsen nicht so gut und so weiter und so weiter. Aber wenn man die Larven, die dann gestorben sind, an die Shrimps verfüttert, ist das ein hochwertigeres Futter, wenn man den Proteinabteil betrachtet, als das Futter, was die Shrimps bisher kriegen?
Genau, exakt. Ah, okay. Sehr gut zusammengefasst.
Okay, und das liegt schlichtweg an dem Proteinanteil?
Ja, genau.
Okay.
Und vor allem, wenn man jetzt auch in Anbetracht zieht, dass das Ganze ja eine Kreislaufwirtschaft ist, also dass du anstatt ein neues Produkt zu verfüttern, einfach Abfälle verfütterst, wirkt das ja nochmal positiv in das Ganze mit rein.
Mhm, das stimmt. Und man muss dazu sagen, in dieser Methodik wurden jetzt ja auch nur 3 verschiedene Abfallprodukte getestet. Das Spiel kann man ja noch weiterspielen. Also man kann ja auch noch so verschiedene, wie zum Beispiel Bio versus ja. Non-Bio oder verschiedene Abfallprodukte ausprobieren.
Okay. Ja, aber wenn die Pestizide keinen Unterschied machen, glaube ich, ist es egal, ob du Bio versus. Also.
Na, stimmt, ja.
Klar, könnte man testen.
Okay.
Ist das jetzt Ganze einfach nur eine spannende Studie oder ist es also eine akademische Spielerei sozusagen? Oder ist es eventuell auch nützlich für Aquakultur und generell vielleicht die Ozeane im Endeffekt zu Stress abzunehmen, weil du halt nicht Sardellen und Sardinen etc. benutzt, um Fischmehl zu produzieren. Und das ist so ein bisschen die entscheidende Frage. Die Forscher meinen in ihrer Zusammenfassung, dass es ein ökologischer Meilenstein ist und dass es aber in der Skalierung auf jeden Fall Herausforderungen geben wird. Die Insektenzucht lässt sich jedoch vertikal sehr gut betreiben. Also einfach tatsächlich riesige Lagerhallen. Dafür braucht man kaum Fläche, kaum Wasser und ja, wie schon erwähnt, du benutzt Agrarfälle wie Kakaoschoten, die nicht unbedingt eine Weiternutzungsmöglichkeit haben, oder Apfelreste, die fallen halt auch bei uns zum Beispiel in der Region als riesen, gigantische Mengen an Abfall an. Ja, einfach quasi eine Quelle, wo man einfach nur zugucken muss, wie die Larven wachsen oder sterben in dem Fall. Genau, weil auch tatsächlich weltweit einfach die Wildfischbestände kollabieren. Das heißt, die Fischmehlproduktion wird von Jahr zu Jahr teurer werden und auch knapper. Und gleichzeitig wächst halt der Markt für Insektenproteine tatsächlich rasant an. Also so entstehen eventuell riesige industrielle Fabriken, auch hier in Europa. Also jeden, der eine Startup-Idee braucht, voilà. Und genau, die Studie betont am Ende einfach, dass die Nutzung von den Kosten sogar relativ gering sein könnte. Overall einfach fand ich eine super spannende Sache, mit denen wir uns jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag beschäftigen.
Ja, ist vor allen Dingen interessant zu sehen, an welchen Schrauben man drehen kann, wenn es so in Richtung Schrimpzucht geht, ne? Also da haben wir eigentlich keine Ahnung von. Deshalb sehr cool, dass es in eine ähnliche Richtung gehen kann wie für uns Menschen, weil hier sind so Insektenessen. Ich würde nicht sagen, dass es ein Trend ist, aber es ist aufgekommen in den letzten Jahren. Und es wird mal, ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist es abgeflacht, aber vor so 5-6 Jahren kam noch so Insektenburger und sowas, ne? Ich weiß nicht, hast du das mal gegessen?
Nee, Insektenburger nicht.
Ich habe schon mal Insektenburger gegessen. Macht mich das zu einer schlechten Vegetarierin? Ich weiß es gar nicht. ja, ich glaube, der war ganz lecker. Also echt nur einmal, wenn ich mich richtig erinnere, hat mir der geschmeckt. So. Aber es war auch teurer. Ich glaube, wenn die Infrastruktur für so Insektenfarmen und so mehr gegeben ist, dann wird das natürlich günstiger werden. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass ich meine, in den Schweizer Nachrichten war das zu großen Diskussion, weil man in der Schweiz gar keine Insektenfarmen sozusagen haben, oder man durfte das nicht als Protein verkaufen. Das war irgendwie sowas. Und das hat sich erst vor so 5 Jahren geändert.
Ja, okay. Aber also es ist auch so eine Label-Sache.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was assoziiert man mit Insekten? Einfach Ekel. Oder?
Ja. Stimmt.
Aber dann ist moralische Frage, ne? Würde man lieber einen Mehlwurm essen oder lieber irgendwie einen Huhn schlachten?
Ja. Tja, wie geht das nochmal hier von Orwell? Alle Arten sind gleich, nur manche Arten sind gleicher oder so. Also, ist nicht so, schwierig. Großes Thema, nach wie vor, auch Ernährung. Also, obwohl mittlerweile sind ja echt viele vegetarisch unterwegs und so. Ich habe das Gefühl, das ist voll angekommen, wenn ich daran denke, wie das vor zum Beispiel 15, 16 Jahren war. War es noch ganz anders, da war man immer selbst die Ausnahme und jetzt ist es gar nicht mehr so.
Ist halt immer noch einer der größten Stellschrauben, einfach um CO2 zu verringern.
Und ja, absolut.
Dass einfach Fleisch ein Luxusprodukt wieder wird und nicht ein Alltagsprodukt.
Ja, das meinte sogar mal mein Opa und der hat Landwirtschaft betrieben. Aber er meinte mal zu mir, heute ist das alles anders als vor 50 Jahren und das war dann schon besser. Kann ich auch verstehen, wo er herkommt, ne? Also er selber ist kein Vegetarier, aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen viel, aber trotzdem.
Ja, alles in Maßen, ne?
Alles in Maßen, ja. Und das sind, finde ich, auch manchmal mal so Einzelfälle, Betrachtungen. Genau. Ich bin gespannt, ob auf jeden Fall das in den nächsten Jahren noch eine Nische wird, in der Wissenschaft, in der Startup-Szene, da einfach reingegangen wird. Vielleicht hat ja mal Bock, sich so eine Insektenfirma bei uns zu melden. Ich hätte mal richtig Bock, sowas zu besichtigen oder mir so anzugucken. Oder Annabelle, du musst so einen Zeithassel aufmachen. Insekten züchten in deinem Wohnzimmer. Ja,
neuer Zeithassel.
Neuer Zeithassel.
Ja.
Richtig.
Nein, aber ist auf jeden Fall super spannend. Ich meine, wenn man allein überlegt, wie viel Geld die Lebensmittelindustrie in den letzten paar Jahren in Erbsenprodukte gesteckt hat, weil Erbsen deutlich höheren Proteinanteil haben als zum Beispiel Soja. Also ich meine, Erbsenburger findet man mittlerweile fast überall. Und die ganzen,
die Klassiker, ne? Sozusagen. Erbsen, Soja, Tofu. Tofu ist ja auch Soja, aber ja, genau.
Ja.
Die ganze Richtung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wäre das normaler, Insekten zu essen, was es in manchen Kulturen ja auch ist, dann wäre das auch schon viel etablierter. Aber es ist einfach nicht so normal bei uns. Ja, dabei ist doch gerade so ein Proteinhype überall. Für. Also,
ja.
Genau. Du hast ein kleines Quiz vorbereitet, habe ich gesehen.
Ja, genau. Also, der Plan war so ein bisschen, da wir jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde über die Forschung sozusagen geredet haben und Wissenschaft und Schwimmzucht, alles, was damit so ein bisschen zu tun gehabt, dachte ich, Reddit-Post der Woche. Es gibt ja auch Reddit-Posts zu bestimmten Tieren und sozusagen. Das heißt, ich hatte einen Reddit-Post gefunden, der war so, gibt mir spannende Facts über Orcas. Und so bin ich zu dem Quiz gekommen. Deswegen gibt's ein Fakt- oder Fake-Quiz für dich. Und zwar ist die Behauptung Nummer 1, dass biologisch gesehen haben Shrimps ein Herz im Kopf. Ist das Fakt oder Fake?
Muss ich jetzt schon antworten? Oder erst alles, erst wird alles vorgestellt? Oder? Okay. Also, ich überlege mal, wie so ein Shrimp aufgebaut ist. Die sind ja eher länglich und so platt gedrückt, sage ich mal. Längs platt gedrückt.
So, Würstchen.
So, Würstchen. Würstchenartig, genau. Augen sind vorne und haben vorne so Antennen. Die Beinchen gehen nach unten. Und dann bestehen die ja so aus Platten. Und ich tippe darauf, dass die Evolution das ja so gemacht hat, dass deren Herz gut geschützt sein muss. Sprich, nach hinten rum ist dann nicht viel Spielraum, weil nach hinten haben die so Schwanzplatten, die so nach hinten weggehen. Also muss es schon relativ weit vorne sitzen, aber es könnte natürlich auch irgendwie so im, ich sag mal, Brustbereich sitzen, auch wenn man, glaube ich, bei Shrimps nicht wirklich Brustbereich sagt. Ja.
Sonst überleg mal, wo der Shrimp geschützt ist. Also,
ja, schon sehr eher sagen, vorne. Ja, vorne. Also vielleicht ist es der Kopf, ja. Wenn man sich jetzt so den vorstellt.
Ja, ist richtig.
Ja, ist richtig? Ach, siehst du.
Richtig getippt, das liegt auf jeden Fall im Kopfbereich. Und das nennt sich Cephalothorax. Also genau, Brust-Kopfbereich. Und liegt direkt hinter den Augen. Was ich bei Shrimps immer super eklig fand, war, dass die diese zentrale Vene den ganzen Körper entlang geht. Also, und die kann man essen. Nee, das ist Quatsch. Nicht die zentrale Vene, sondern der Magen sozusagen ist so blau und läuft oben am Rücken entlang. Das kann man essen, aber wenn eure Shrimps sozusagen so herzförmig aussehen und so oben quasi aufgeklappt sind, dann wurde das auf jeden Fall entfernt.
Ja.
Frage Nummer 2. Können Tiefseeshrimps im Dunkeln leuchten, indem sie glühende Kotze spucken?
Also,
richtig oder falsch?
In der Tiefsee kann vieles leuchten. Deshalb wäre mein Bauchgefühl ja. Aber indem sie Kotze ausspucken. Das heißt, die müssten was essen, was konsumieren. Das müsste vielleicht im Magen oder irgendwo mit irgendwelchen Bakterien angereichert werden oder aufnehmen oder interagieren. Und dann müssten sie es wieder ausspucken, um leuchten zu können. Für die Tiefsee klingt das recht plausibel. Ich weiß es nicht, ob es so funktioniert. So habe ich mir das jetzt zusammengereimt. Also wäre mein Bauchgefühl ja. Ja. Also ich habe das schon öfter gehört, dass Arten leuchten, weil sich Bakterien auf deren Haut ansiedelt oder durch andere Prozesse, aber
oder
so
im
mit
Körper.
Im Körper. Ja, aber das wird ja auch für die Kotze-Theorie sprechen.
Ja, du hast recht.
Ach was?
Genau, das.
Mega gut.
Ja. Das ist, wenn die Tiefsee-Shrimps in Gefahr sind, dann sprühen sie quasi eine biolumisierende Wolke aus ihrem Mund, um den Angreifer abzulenken und schwimmen dann weg in dem Moment. Genau, weil es da unten sehr dunkel und schwarz ist, ist es natürlich quasi so ein Blitz in der Tiefsee. Und ja,
mit geblitzt können die nichts mehr sehen.
Ablenkungsstrategie.
Ja.
Okay, ich habe die vielleicht nicht so super aufgebaut.
Hat ein bisschen was von Tintenfischen. Die machen das ja dann auch zur Ablenkung, ja, so in die Richtung. Ja. Also in der Tiefsee leuchten ja Tiere aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Ich habe das nicht so super aufgebaut, weil ich glaube, du kannst jetzt logisch
deducten. Es gibt drei Fakten, oder?
Hast jetzt. Ja, genau. Es gibt drei.
Okay.
Drei, zwei davon waren schon richtig. Behauptung Nummer drei ist, dass, so sagt man das ja auch zum Beispiel bei Kühen, dass in Aquakulturen Shrimps klassische Musik vorgespielt wird und damit wissenschaftlich bewiesen ist, dass sie doppelt so schnell wachsen.
Ja, aber das hätte ich, glaube ich, eh nicht geglaubt, weil...
Ja, wir haben das bei uns gemacht.
Überhaupt?
Weil ich eine Zeit lang in meiner Shrimp-Fabrik gearbeitet habe.
Wow!
Direkt für die Forschung natürlich.
Habt ihr das gemacht? Ach, siehst du. Können die denn überhaupt so hören?
Die Technik
haben dran
geglaubt. Weiß ich nicht.
Ja, das war nämlich das Erste, woran ich gezweifelt hätte. Und doppelt so schnell ist schon eine sehr schnelle Wachstumsrate, oder? Obwohl Shrimps wachsen auch schnell, ne? Aber trotzdem wäre das sehr viel gewesen. Und bei den Kühen ist das ja ein Ding, was die Milch angeht, oder?
Und ich weiß auch nicht, ob das bewiesen ist.
Ich meine, das geisterte auf jeden Fall mal durchs Internet. Aber ich glaube, dass dann relativ schnell gesagt wurde, dass es per se nicht nur an der klassischen Musik liegt, sondern einfach an der Umgebung, in der die sind. Und eine Umgebung, in der klassische Musik für Kühe gespielt wird, ist tendenziell auch eine, wo die auch andere Gemecks bekommen, also denen es denen tendenziell ganz gut geht und die mit Liebe bedacht werden.
Vielleicht. Also wenn der Bauer klassische Musik spielt, dann zeigt das eher, dass er seine Kühe mag.
Dass er an die Kühe denkt, genau.
Und ja,
aber ich weiß,
dass
also
er die
auch
vielleicht
das,
auch mal streichelt.
Genau, auch das kommt eher, wie man den Kühen begegnet, sagen wir mal so. Auch das erzähle ich gerade einfach nur so, wie ich es noch im Kopf hatte. Ne? Das kann genauso gut, also nicht wissenschaftlich belegt hier, fröhliches Rauf und Runterraten. Aber deshalb glaube ich auch nicht an die Shrimps-Theorie, dass die klassische Musik lieber mögen.
Also, wie gesagt, bei uns haben sie es gemacht, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist eher Wunschdenken.
Aber ihr hattet keine Kontrollgruppe, oder? Rocksongs oder so, oder?
Wir hatten keine Nicht-Musik-Kontrollgruppe. Okay. Ich habe auch im genetischen Labor gearbeitet, also habe da immer nur Proben genommen.
Vielleicht haben dann die Leute, die da gearbeitet haben, einfach gerne klassische Musik gehört.
Ja, das kann auch sein. Damit haben wir heute Herausforderung 3, Teil 1, offiziell abgehakt. Also alles rund um Shrimps, Aquakultur, Kreislaufwirtschaft, einfach generell.
Ja, ich finde es auf jeden Fall war mal eine sehr andere und spannende Folge. Gebt gerne Feedback dazu. Wir haben viel über Shrimps geredet. Witzigerweise hat mein Partner sich erst letztens ein Shrimps-Aquarium angeschafft. Also ich lebe hier derzeit mit 5 Shrimps in einem Haushalt zusammen. Aber ganz, ganz kleine nur, ne? Und er hat ein relativ großes Aquarium. Ja, jetzt können wir denen ja auch mal Insekten zum Fressen geben. Oder mal gucken. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Folgt uns gerne überall, Instagram, auch gerne den Podcast Gen Z, den wir ja mitbetreuen. Ja, gebt uns gerne Feedback, freuen wir uns immer drüber. Und sonst bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ECOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabelle von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Schnitt und Management Annabelle von Jakowski.